Ihr Lieben, der Predigttext für heute, das ist ein besonderer Text, den wir, glaube ich, fast alle kulturell geprägt auf eine ganz besondere Art und Weise hören. Und um euch das bewusst zu machen, wie sehr wir da geprägt sind, und ich habe das mal genannt, das mit so einem Hollywood-Kitsch-Ohr hören, habe ich mal was vorbereitet. Ich habe ein paar Dinge mitgebracht, um euch deutlich zu machen, so geprägt kann man Texte hören. Also das Erste, was ich mitgebracht habe, ist ein Herz. Oh, ja, genau, sagt es ruhig. Oh, ein Herz. Ich hänge das mal hier dran. So, hab das immer schön vor Augen, ne? Weil er ist so romantisch, der Text. Wir kennen ihn vor allen Dingen so aus romantischen Situationen. Und was braucht man für Romantik? Kerze, ja, genau, eine Kerze, ihr Lieben. Ein Feuerzeug natürlich auch. So, eine Kerze, schön romantisch, so. So, damit ist die Romantik schon fast perfekt. Ich habe meiner Frau und meiner jüngsten Tochter letztens gesagt, die Tage beim Einkaufen, bringt mal irgendwie eine Rose mit oder irgendwas Kitschiges. Sie haben was gefunden, was beides abdeckt. Das hier. Ich mache das mal hier auf, habe ich extra noch zugelassen für euch. Oh, ein Glitzerherz, das passt doch perfekt hier oben dran. So. Und hier ist die Rose in so Moos und hier steht Love, oh, Liebe. Also kitschiger geht es kaum. Habe ich noch was mitgebracht? Ein paar Herzchenluftballons. Die sind aber mittlerweile so alt, die hatten wir offensichtlich noch von unserem 10-jährigen Hochzeitstag. Sind alle Weichmacher draußen. So, achtet darauf, dass das bei eurem Herz nicht passiert, dass die Weichmacher rausgehen. Bleibt schön flexibel. Als ich die versucht habe aufzupusten im Beisein meiner jüngsten Tochter, ist mir das erstmal um die Ohren geflogen. Deswegen habe ich noch einen anderen roten Luftballon mitgebracht. So. Vielleicht hier so hin. Ist doch schon gleich irgendwie romantisch, ne? Bleibst du da? Okay. So, da sind wir auch schon fast fertig mit der Romantik. Für den Text braucht jetzt, das ist so ein Text, wir hatten ja auch gerade letzte Woche Valentinstag, ne? Könnt ihr euch noch vielleicht, könnt ihr das nochmal so aktivieren in eurem Herzen so? Oder ihr denkt an Hochzeit. Dieser Text, der Predigttext, wird meistens an Hochzeiten gelesen. Deswegen ist das die Art und Weise, wie wir ihn wahrnehmen. Und ich habe noch was mitgebracht. Was fehlt jetzt noch, um es wirklich auf die Spitze zu treiben mit so Kitsch und so? Musik. Da haben wir was vorbereitet. Bitte. All you need is love von den Beatles. Okay, vielleicht ein bisschen leiser. Ich würde nämlich, lass es ruhig laufen. Könnt ihr mich gut verstehen? Oder muss die Musik noch ein bisschen leiser? Nein, das geht. Gute Mischung. So. So. In dieser Art und Weise. Das ist das, was euer Herz macht, wenn ihr diesen Predigttext hört. Und zwar, selbst wenn ich das jetzt nicht so vorbereitet habe, wäre das so innerlich, wäre es so. So. Ich lese mal den Predigttext. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest gerne mit. 1. Korinther 13. Paulus schreibt: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Geheimnisse besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich das alles abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir von Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber am größten unter ihnen ist die Liebe. Ich glaube, es reicht. Ihr Lieben, das ist leider die Art und Weise, wie wir den Text häufig hören. So, ich habe letztens mit einer jungen Frau gesprochen, die mir gesagt hat, weißt du, Olli, diesen Text, den mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich mag den gar nicht, weil ich war noch nie verliebt so richtig und hatte auch noch nie eine Beziehung, verheiratet bin ich auch nicht. Deswegen kann ich mit dem Text so wenig anfangen. Und ich habe so gedacht, was? Es geht nicht um romantische Liebe in diesem Text. Romantik ist sogar überhaupt nicht das Thema in diesem Text. Es geht um was völlig anderes. Und wenn wir diesen Text verstehen, dann wird er für uns herausfordernder sein als viele andere Nachfolgetexte, die uns Sorgen machen. Dieser Text ist wirklich herausfordernd. Also lasst uns gucken, worum geht es eigentlich. Und damit ihr euch ein bisschen besser konzentrieren könnt auf das Eigentliche, entsorge ich mal die Valentinstag-Deko. Braucht jemand einen Luftballon hier? Ach, das Herz noch. Oh, ja, und das Glitzerherz. Glitzerherz? Nein. Worum geht es eigentlich? Lasst uns mal ernst werden. Ich sage das immer wieder, wenn wir einen Text lesen und verstehen wollen, dann ist es wichtig, einen Kontext wahrzunehmen. Was steht drumherum? Denn jeder Text ist eingebettet in der Regel in einen weiteren Kontext, der erschließt, worum es eigentlich geht. Das ist in diesem Fall auch der Fall. Also 1. Korinther 13 ist das Kapitel 13 des 1. Korintherbriefs. Da merken wir, das ist schon mal eingebettet in diesen Brief, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, um ihnen zu helfen, Gemeinde zu leben. Und im speziellen Kontext, der dann in Kapitel 12 quasi so einen Punkt findet und beginnt, da geht es Paulus um die Gemeinde. Er redet im Prinzip über die Frage, was ist Gemeinde, wie funktioniert Gemeinde und wozu ist Gemeinde da? Darum geht es an dieser Stelle. Und in dem Argumentationsgang spielt auch dieser Text über die Liebe eine Rolle. Was sagt Paulus, was Gemeinde ist? Er redet hier von einem menschlichen Körper. Stellt euch einen menschlichen Körper vor. Und er sagt, wie jeder menschliche Körper unterschiedliche Körperteile hat, ist das auch bei Jesus so. Der Körper von Jesus, mit dem er handelt in dieser Welt, sagt Paulus, ist die Gemeinde, das seid ihr. So, wenn du deine Hand bewegst, ja, wenn ich meine Hand von hier nach da bewege, bewege ich nicht nur meine Hand, sondern ich bewege meinen Arm, ich bewege den Unterarm, den Oberarm, die Schulter, die Muskulatur in der Brust und im Rücken und in der Schulter, selbst im Nacken, all das spielt bei dieser kleinen Bewegung mit. Und Paulus sagt, so wie jeder Teil im Körper, jeder Körperteil eine bestimmte Aufgabe hat, hat jeder von euch eine Aufgabe im Ganzen. Vielfalt kommt von Gott. Gott möchte nicht Konformität, er möchte Vielfalt in Einheit. Ja, so wie der Körper in Einheit, die verschiedenen Körperteile in Einheit funktionieren, sagt Paulus, hat Gott die Gemeinde unterschiedlich begabt, aber in Einheit zusammengestellt, dass sie gemeinsam handeln in der Welt. Und so ist das, was Paulus hier beschreibt, was ist Gemeinde? Er sagt, Gemeinde ist eine Einheit der Verschiedenen. Und wie funktionieren sie? Indem sie miteinander interagieren, indem sie sich gegenseitig ergänzen in ihrem Handeln und in ihrem Leben.
Und zwar nicht nur ergänzen, sondern sie sollen auch Fürsorge füreinander übernehmen. Er sagt, wenn ein Körperteil leidet, leiden alle. Freut sich eins, freuen sich alle. So ist das beim Körper. Du schneidest dir den Daumen und du merkst es bei allem Möglichen, was du machst. Ist nur der Daumen. Aber du merkst es bei allem, und was du tust. So sagt er, soll es in der Gemeinde sein. Es ist eine Fürsorgegemeinschaft. Und mit welchem Zweck? Der Zweck ist, dass die Gemeinde gebaut wird durch die Gaben, durch euch, die ihr hier versammelt seid. Ja, sollt ihr die Gemeinde bauen, ihr sollt euch gegenseitig erbauen, indem ihr euch vertieft in eurer Beziehung zu Jesus, und die Gemeinde soll nach außen hin in ihrer Größe wachsen, denn Gemeinde ist Reich Gottes, es soll wachsen. Menschen sollen dazukommen und Rettung finden bei Jesus, darum geht es. Und dazu, sagt Paulus, hat Gott uns unsere Gaben gegeben. So, und dann kommt er am Ende dieses Kapitels in Vers 31 zu folgendem Satz. Er sagt deswegen, Vers 31, allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Ist klar, der Zehennagel am kleinen linken Zeh ist nicht so relevant für den Rest, die Funktionalität des Körpers, wie meine rechte Hand. Er sagt, die Gaben sind nicht alle, haben nicht alle den gleichen Nutzen, deswegen bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. So. Warum? Strebt danach, nach den Gaben, die am meisten Aufbau im Reich Gottes bewirken. Und dann sagt er folgenden Satz, Vers 31, noch nicht zu Ende, er sagt, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Ich zeige euch einen Weg, der weit hinausführt über das alles, was ich gerade gesagt hatte, einen besseren Weg. Einen besseren Weg, um Gottes Reich zu bauen, um miteinander Interaktion zu leben, um Fürsorge zu leben, einen besseren Weg. Er sagt, was ist dieser Weg? Und dann kommt Kapitel 13, die Liebe. Davon spricht er dann. Er sagt, was Gemeinde mehr braucht, was Gottes Reich mehr braucht als alle Gaben dieser Welt, ist Liebe. Er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn ihr keine Liebe habt, habt ihr nichts. Seid ihr nichts. Er sagt, wenn ich all diese Gaben besitze und keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich keine Liebe habe, nützt es nichts. Die Liebe macht den Unterschied. Wir können die tollste Gemeinde sein, vollste Gottesdienste haben, die beste Livestream-Technik, die größten Prediger, Lobpreisband, dass andere Leute nur staunen, ja, die besten Musiker an der Orgel, so größte Gastfreundschaft. Wir könnten eine Finanzkraft haben, dass wir den ganzen Landkreis mit durchtragen. Wenn wir keine Liebe haben, völlig egal, bedeutungslos, sagt Paulus. Das ist jetzt nicht meine Interpretation, das ist wörtlich das, was Paulus sagt. Er sagt, wenn ich selbst Geistesgaben, wir beten für Menschen und sie werden gesund. Wir haben prophetische Erkenntnisse, ohne Liebe, überflüssig. Sagt Paulus, wenn ich in Sprachen rede, die von Gottes Geist eingegeben sind, wenn ich prophetische Eingebung habe, Erkenntnis besitze, glaube im höchsten denkbaren Maße, dass ich Berge versetze, wenn ich meinen Besitz den Armen gebe, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen und ich habe keine Liebe, bin ich nichts. Es ist nichts Nütze. Er sagt, auf der einen Seite strebt nach den größten Gaben für Gottes Reich und gleichzeitig sagt er, es ist bedeutungslos, wenn ihr nicht lebt. Macht euch bewusst, was für eine Rangordnung er da reinbringt. Und das ist völlig klar, weil Glaube und Liebe gehört untrennbar zusammen. Du kannst es nicht trennen. Paulus geht sogar so weit im Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 14. Da sagt er vorher auch ein paar Sachen darüber, was es in der Gemeinde braucht. Er sagt, habt tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachsicht, Vergebungsbereitschaft und so. Er sagt, das ist total wichtig. Und dann kommt er in Vers 14 zu dem, was ist aber das Wichtigste? Er sagt, vor allem anderen aber, bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Liebe. Alles andere ist daneben nachgeordnet, zweitrangig. Und da ist er ganz nah bei Jesus. Wir haben es gerade in der Lesung gehört. Ja, Matthäus 22, als Jesus gefragt wird, das ist für Gott das Allerwichtigste, sagt Jesus, ganz einfach, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe. Und das andere ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du jetzt Gottes Liebe und Menschen, Nächstenliebe, und wenn du Jesus gefragt hättest, so und Jesus, was ist jetzt wichtiger, hätte Jesus gesagt, ja. Bescheuerte Frage, habe ich doch gerade gesagt. Du kannst es nicht trennen. Es ist eine Einheit. Und Johannes, der Jünger, der Lieblingsjünger, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat, in seinem Evangelium geht es mehr um die Liebe als in vielen anderen, in den anderen Evangelien. Das ist so ein Kernthema bei Johannes. Der schreibt im ersten Brief, in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, Vers 20 bis 21, nimmt er diese Verbindung von Glaube, Gottesliebe und Menschenliebe so ernst, dass er sagt, wenn du sagst, du liebst Gott, aber du hasst deinen Bruder, deine Schwester, dann bist du ein Lügner, sagt er. Er sagt, du liebst Gott, sagst du, und du verachtest irgendjemanden aus der Gemeinde? Sorry, dann kannst du mit deiner Gottesliebe nicht so weit sein. Warum? Wie kannst du sagen, dass du wenn du deinen Bruder schon nicht liebst oder deine Schwester, die du siehst, wie sollst du dann Gott lieben können, die du nicht siehst? Haltet euch an das Gebot, was wir von Jesus haben, dass wer Gott liebt, der ist verpflichtet, schreibt er, lest es nach, verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. So weit geht er. So weit geht die Bibel mit der Liebe. Das heißt, Gemeinde ist zuallererst eine Liebesgemeinschaft. Das ist es, was wir sind. Wir sind nicht zuerst ein Verein oder eine Institution, auch keine religiöse Gemeinschaft zuerst oder eine Arbeitsgemeinschaft, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die in Liebe zu Jesus und in Liebe zueinander verbunden ist. Das ist es, was wir sind. Liebe ist der Kleber, der uns verbindet. Also die Frage ist jetzt, wird es jetzt nicht schon wieder rosa-rot? Müssten wir jetzt nicht eigentlich wieder All You Need, bitte nicht, All You Need Is Love einspielen? Und was heißt es eigentlich, einander zu lieben? Denn wenn wir über Liebe reden, dann haben wir ein Problem im Deutschen. Im Deutschen haben wir nämlich nur ein einziges Wort für Liebe. Kennt ihr das deutsche Wort für Liebe? Ja, danke. Es war nicht so kompliziert, es gibt ja nur eins. Liebe. Das deutsche Wort für Liebe ist Liebe und da haben wir schon ein Problem. Ich kann von ganzem Herzen sagen, ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder. Ich liebe euch als Gemeinde. Ich kann über Freunde sagen, dass ich sie liebe, aber ich kann auch sagen, dass ich Kartoffelchips von Herzen liebe. Ganz ehrlich, an der Stelle kein Werbeblock jetzt, aber Fanny Frisch, ganz kurz, echt wichtig. Fanny Frisch hat eine, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ne, und ich liebe alles, was mit Currywurst zu tun hat. Und Fanny Frisch kam auf die geniale Idee, Currywurstchips rauszubringen. Die schmecken nach Currywurst, wirklich. Ich liebe sie. Ende des Werbeblocks. Aber ihr merkt, es wird auf einmal absurd, oder? Ich liebe meine Frau und ich liebe Fanny Frisch Chips, echt? Stellt euch vor, mein Haus brennt. Was würde ich retten, meine Frau oder meine Chips? So, beide. Ihr Lieben, ihr merkt, nur sprachlich ist es gleichbedeutend, um das aufzulösen an der Stelle. Ich würde natürlich meine Frau retten, okay? Ihr Lieben, sprachlich ist es gleichbedeutend. Das ist ein Problem in der deutschen Sprache. Je weniger Worte du hast, desto weniger differenziert kannst du reden, aber auch denken. Und meistens kommt eine Reduzierung in der Sprache daher, dass wir wenig Erfahrung damit haben. Das lässt uns Deutsche nicht in einem guten Licht dastehen, was Liebe angeht. Das Griechische, da können wir dankbar sein, die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, ist da vielfältiger. Das Griechische hat drei Worte für Liebe. Das ist einmal die Philia, Eros und Agapä. Philia ist die Freundschaftsliebe. Das ist die Art, wie du einen Freund liebst. Häufig wird es mit Sympathie übersetzt oder auch mit Mögen, aber eigentlich ist es zu schwach dafür. Denn was mögen wir nicht alles? Da würden wir nicht immer sagen, dass es Liebe ist. Sympathie ist auch noch keine Liebe. Philia ist tatsächlich Liebe, aber es ist die Liebe, mit der du einen Freund liebst oder eine Freundin. Das ist etwas anderes. So. Daneben gibt es Eros. Das ist nicht stürmische, leidenschaftliche und brennende Liebe. Da kommt das Wort Erotik her. Auch sexuelle Liebe wird mit Eros übersetzt. Ich weiß, ihr wollt jetzt darüber nicht mit mir reden. Wir verlassen den Punkt doch sofort. Einen Augenblick nur. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass Eros-Liebe und Philia zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind, oder? Ja, einige nicken nicht, da mache ich mir Sorgen. Also, Freundschaftsliebe und eine dich verzehrende Liebe, das sind zwei Paar Schuhe. Und jetzt kommt das dritte, das ist die Agapä. Die ist noch völlig anders. Agapä ist die Hingabeliebe. Eine Hingabeliebe, mit der ich bei dem so sehr bei dem anderen bin, dass seine Bedürfnisse für mich im Zentrum stehen. Das ist eine Liebe, die sich fast verliert, zu verlieren droht in der Beziehung zu dem anderen. So wichtig wird mir der andere in der Hingabeliebe. Agape ist uneigennützig. Philia und Eros sind immer auch ein Stück Eigennutz. Steckt da auch drin in Freundschaftsliebe und in Eros. So. Aber in Agape nicht mehr. Agape ist uneigennützig, ist hingebungsvoll, ist aufopferungsvoll. Agape ist ohne Grund und ohne Bedingung und ohne Gegenleistung. Es gibt einen Text, wo Paulus das ganz schön beschreibt, Epheser 5, Vers 25 bis 28. Da spricht Paulus an der Stelle von, in diesem Abschnitt, größeren Abschnitt, spricht er von Beziehungen. Er spricht von der Beziehung von Männern und Frauen, also Ehemännern und Ehefrauen. Er spricht von Eltern und Kindern. Und er spricht auch von Sklaven und ihren Herren. Heute könnten wir vielleicht sagen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das hat ja manchmal auch was. Ja, ich hör auf an dieser Stelle. Also, das sind die Beziehungen, über die er redet. Und als er über Männer- und Frauenbeziehungen spricht, also Ehemänner und Ehefrauen, sagt er, wie die Frauen die Männer lieben sollen. Das ist ganz spannend, das sagt er übrigens zu den Frauen. Respektiert eure Ehemänner. Nehmt das mit an der Stelle. Hat mit dem Thema gerade nicht viel zu tun, aber es ist immer wichtig zu hören, wenn ihr eurer Ehe was Gutes tun wollt, respektiert eure Ehemänner. Männer brauchen das irgendwie, Anerkennung, mal jemand, der auf die Schulter klopft. Bei Frauen ist das ein bisschen anders, meistens, ist auch jetzt nicht, ne, wollen wir jetzt nicht alles zu 100% kategorisieren, in Schubladen stecken, aber den Männern sagt er zu den Frauen, liebt eure Frauen. Eigentlich sagt er, um konkreter zu werden, differenzierter, agapät eure Frauen, ja, mit dieser bedingungslosen Hingabeliebe. Und er sagt dann, agapät eure Frauen mit der Liebe, wie Christus die Gemeinde agapät hat, ja, der sein Leben für sie hingegeben hat. Und dann sagt er in Vers 28, darum seid ihr Männer auch bereit, euer Leben für eure Frauen hinzugeben und sie so zu lieben. Hingabeliebe. So, das heißt, Agape bedeutet, ich liebe dich so, dass ich deine Bedürfnisse über meine stelle. Das beste Beispiel dafür ist Jesus. Deswegen ist die Agape immer das, was für Gottes Liebe bezeichnet wird, was die Gottesliebe beschreibt. 1. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben finden. Das ist Hingabe. So, wir sehen im Leben von Jesus und natürlich dann auch in seinem Tod und seiner Auferstehung, was Agape, Hingabeliebe ist. Und in 1. Korinther 13 versucht Paulus, das für uns mal aufzuschlüsseln, eine differenzierte Definition zu geben. Aber es ist noch etwas Wichtiges an der Agape. Agape, Liebe ist nicht nur Gefühl. Für uns ist Liebe heute häufig nur Gefühl, weil wir in so einer Gefühlsgesellschaft leben, so eine Gefühlskultur haben. Das merken wir im Gespräch mit Jugendlichen, kannst du das super merken. Also wenn du Jugendlichen was erzählst heute, vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wer hat in letzter Zeit mal mit Jugendlichen gesprochen? Mal kurz Arm hoch. Ey, tut das wieder, das ist belebend. So. Ach, ihr auch? Ja, danke. wenn du mit Jugendlichen darüber sprichst und denen was erzählst, wo du dich total gefreut hast oder was total peinlich war, dann kann es dir passieren, dass die Antwort ist, fühle ich, danke, ich fühle das voll. So, für die Älteren von uns, was damit gemeint ist, ist so viel wie, ich kann das nachvollziehen, ja. Aber ihr merkt, das ist ein Unterschied, ich kann das nachvollziehen, ist kognitiv, ist im Kopf. Ich kann mir das denken, wie du dich gefühlt hast oder wie das für dich war. Ich fühle das, ist im Herz. Ja? Und da merken wir gesellschaftlich, dass da sich auch sprachlich, aber auch emotional offensichtlich in der Wahrnehmungsebene was verschiebt. Das kann man auch moderne, postmoderne und so, da hat 1000 Studien drüber. Da gibt es Untersuchungen zu. Wir leben in einer Kultur, die sehr stark von Gefühlen geprägt ist. Und das gilt auch für Liebe. Und trotzdem kennt ihr auch den Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Alle, die von euch heute sagen würden, ich liebe jemanden, mein Partner, meine Partnerin, es begann wahrscheinlich mit so einem Gefühl des Verliebtseins. Und irgendwann hat sich was verändert. Verliebtsein ist 100% Gefühl. Aber dann gab es irgendwann vielleicht mal eine Veränderung, dass ihr gesagt habt, jetzt würde ich von Liebe sprechen. Was ist der Unterschied? Die Bibel redet von Agape hier, genau von diesem Unterschied. Agape ist auch Gefühl, aber mehr noch ist es Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die steckt mit da drin. Agape-Liebe ist eine Bindungsliebe, eine verbindliche Liebe. Der Moment der Verbindung steckt in Agape drin. Eine unauflösbare Verbindung. Ja? Und das macht auch total Sinn, denn Gott ist ein Gott der Bünde, der Bündnisse. Das ganze Alte Testament ist voll davon, dass Gott Bündnisse schließt mit uns oder dass Menschen miteinander Bündnisse schließen. Ehe ist ein Bündnis, so ist ein Bund. Kein Wunder, dass das Agape bindende, verbindliche Liebe ist. So. Und wenn ich jetzt nochmal hier ein paar Verse, Vers 4 bis 8 kurz vorlese, dann merkt ihr, Paulus spricht hier nicht nur von Gefühl, sondern achtet mal darauf, wie stark der Prozentsatz ist, wo etwas Verbindliches da drin steckt. Liebe ist geduldig. Sie ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Klingt das für euch nach Gefühl? Nach ich fühle das? Nein, das ist nichts, was wir mit Ich fühle das hinkriegen, dauerhaft. Das ist etwas, was wir nur hinkriegen mit Ich will das. Das ist eine Entscheidungsliebe. Ich sage nicht, dass Gefühl keine Rolle spielt. Ist in Agape auch so. Agape ist auch Gefühl, aber es ist ein verbindliches Liebesgefühl, was festhält. Also was ist Agape? Agape ist die Liebe, die die Bedürfnisse des anderen über meine eigenen stellt und so, dass ich das Beste für den anderen suche, weil ich mich in einer verbindlichen Einheit mit dem anderen verbunden weiß und deswegen bereit bin, mein Leben für den anderen hinzugeben. Das ist Agape. Das heißt, deine Not wird zu meiner Not. Deine Last wird zu meiner Last. Deine Trauer wird zu meiner Trauer. Die Herausforderungen deines Lebens werden zu meinen Herausforderungen. Ja? Deine Sorgen werden zu meinen Sorgen. Aber auch deine Freude wird zu meiner Freude und dein Glück wird zu meinem Glück. Das ist das, wie Jesus das gelebt hat. Und wir sollten es genauso tun. Aber lass uns an der Stelle mal ehrlich werden. Machen wir das? Ihr Lieben, guckt euch mal kurz um. Ja, super. Keine Rhetorik. Macht es. Nehmt wahr. Schaut euch um. Mit wem sitzt ihr hier? Guckt in Augen, in Gesichter. Leben wir so? Und jetzt fragen wir uns ganz ehrlich, leben wir so miteinander? Ist das die Einstellung, die wir zur Gemeinde und zueinander haben? Diese verbindliche Liebe. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, weicht jetzt nicht aus und sucht keine Ausreden in eurem Herzen oder Leben, warum es für euch nicht so gilt. Ich kann euch sagen, es stimmt nicht. Ja? Das ist Gottes Wort und Wille für jede einzelne Person hier und an den Bildschirmen, egal wo du bist gerade. Das ist Gottes Wille für seine Gemeinde. Deswegen hat Jesus gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, Johannes 13, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Aus dieser Herausforderung kommen wir nicht raus. Nicht, wenn wir zu Jesus gehören. Und jetzt stell dir für einen Augenblick vor, wir würden es tun. Stell dir vor, wir würden die Herausforderung annehmen. So. Stell dir vor, jemand von uns würde gleich nach vorne gehen und sagen, ihr Lieben, ich bin in finanzieller Not. Ich habe gerade eine Rechnung gekriegt, Energiekosten, Gas, Strom muss ich bezahlen. 1.000 Euro, ich weiß nicht, wo ich sie hernehmen soll. Würden wir aufstehen und sagen, du hast keine Probleme. Deine Probleme sind unsere Probleme. 1.000 Euro, wir legen zusammen, heute Nachmittag kannst du deine Rechnung bezahlen. Und wir geben dir nicht nur 1.000, wir geben dir 1.200, weil wir davon ausgehen, dass du uns nicht zur Last fallen willst und deswegen um weniger bittest, als du brauchst. Würden wir das tun? Was für einen Unterschied wird es machen? Stellt euch vor, jemand würde aufstehen und sagen, hey, mir wurde gerade meine Arbeit gekündigt, mein Job oder meine Wohnung. Würden wir sagen, pass auf, die nächste Woche werden wir alle unsere Freizeit damit verbringen, Jobs zu suchen, unsere Kontakte irgendwie anzusprechen, einen Job zu suchen oder Wohnung zu suchen. Und wenn du keine Wohnung findest bis Ende des Monats, dann kannst du mit deiner fünfköpfigen Familie und deiner Mutter gerne bei mir einziehen, so lange, bis du eine Wohnung gefunden hast. Würden wir das tun? Was für ein Unterschied! Oder jemand steht auf und sagt, ich bin gerade in Sorge um mein Kind. Und wir sagen, was ist deine Sorge? Dein Kind ist unser Kind. Sag, mein Kind ist versetzungsgefährdet. Wegen Deutsch und Mathe. Diese Mistkrampen. Deutsch und Mathe. So. Und würden Menschen aufstehen, die sagen, pass auf, ich kann Mathe, ich kann Deutsch. Sag uns einen Termin. Wir kommen jede Woche bis zum Ende dieses Schuljahres, bis zum Sommer und geben deinem Kind Nachhilfe so lange, bis es die Versetzung geschafft hat. Oder stellt euch vor, einer von unseren Senioren würde aufstehen jetzt und sagen, ich bin so einsam. Seit mein Mann letztes Jahr gestorben ist, bin ich immer alleine. Meine Freunde sind nicht mehr da. Meine Kinder wohnen weit weg. Und oft weiß ich gar nicht, wie ich den Tag rumkriegen soll. Würden wir sie nur in den Seniorenclub einladen, was großartig ist, ich bin dankbar dafür, dass es den gibt, oder wären wir bereit, mehr zu geben, zu besuchen, regelmäßig, immer wieder, Spiele zu spielen, Geschichten zu hören und zu interessieren, nachzufragen und unser Leben aufzumachen für einsame Menschen. Was für einen Unterschied würden wir machen, wenn wir so leben würden. Und ich weiß, es passiert. Ich kenne euch ein Stück weit. Und ich kenne die Momente, wo das geschieht. Und dafür liebe ich euch. Aber stellt euch vor, wir würden es bewusster tun. Hingegebener. Verbindlicher. So. Ich kenne jemanden, der hat vor ein paar Jahren für eine Jugendliche in seiner Gemeinde den Führerschein bezahlt. Und zwar aus folgendem Grund. Die Jugendliche war kurz davor, die wurde konfirmiert in der Gemeinde, ist da groß geworden in der Jugendarbeit und so. Und irgendwann war der Punkt vor der Ausbildung, dass die Familie diesem Mädchen nicht den Führerschein finanzieren konnten. Aber sie brauchte für die Ausbildung einen. Und das hat sie irgendwie diesem Mann erzählt mit seiner Frau und die haben darüber gesprochen und haben gesagt, pass auf, Lass uns doch gucken, wir haben gerade auch keine Reichtümer, aber wir haben was auf dem Konto. Lass uns das finanzieren, so für das Mädchen. Sie haben sich mit den Eltern verabredet und sind zu den Eltern gegangen und haben mit den Eltern ein Gespräch geführt und haben gesagt, wir haben gehört, dass eure Tochter einen Führerschein braucht und dass ihr den nicht bezahlen könnt. Und wir wären bereit, das für euch zu tun. Und dann waren große Fragezeichen in den Augen der Eltern. Und haben gesagt, kommt ihr darauf? So, warum? Naja, wir haben es gerade auf dem Konto liegen, da liegt es und wird nicht gebraucht, bei euch wird es gebraucht. Vielleicht macht das Sinn, das wird es euch geben. Wir brauchen es gerade nicht. So. Und die Frau hat in dem Moment angefangen zu weinen, die Mutter, und hat gesagt, das macht doch niemand. Warum tut ihr das? Niemand macht das. Warum sollte das jemand tun? Das macht doch niemand. Und dann hat der Mann von dem Paar gesagt, Jesus tut es. Und deswegen wollen wir es auch tun. Wir wollen etwas von der Liebe weitergeben, die er uns gegeben hat. Und wir haben das Gefühl, dass Jesus durch uns euch in Liebe begegnen will. Und deswegen tun wir es. Außerdem ist eure Tochter Teil unserer Gemeinde. Und damit ist sie auch ein Stück unsere Tochter. So. Wenige Monate später hat die Mutter dieses Mädchens Jesus kennengelernt, hat angefangen, mit ihm zu glauben und ihn als Herrn ihres Lebens anzunehmen. Warum? Weil sie durch diese Situation die Fürsorge, die verbindliche Fürsorgeliebe von Jesus durch dieses Ehepaar kennengelernt hat. Und davon wollte sie mehr. Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, Johannes 17, an eurer Einheit zueinander wird man mich als Messias erkennen. Und genau darum geht es in unserem Text in 1. Korinther 13. Das ist der Punkt. Es geht nicht um weniger als das. Das ist kein oberflächlicher, romantisch verklärter, rosarote Brilletext, der uns nichts zu sagen hat, sondern ein kraftvoller, herausfordernder und lebensvoller, lebensverändernder Text voller Schönheit und Kraft. So. Wie leben wir das? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung füreinander. Es geht nicht ohne. Wir müssen eine Entscheidung füreinander treffen, wir müssen sie leben und wir müssen sie durchhalten. Und zwar auch dann, wenn es schwer ist. Und ihr Lieben, es wird schwer. Guckt euch nochmal um. Merkt ihr? Oh, das wird schon deutlich schwerer, jetzt sich umzugucken. Aber es ist eine Entscheidung, ihr Lieben. Wir sind keine Zweckgemeinschaft, die sich hin und wieder mal trifft, solange wir es fühlen. Sondern wir sind eine Entscheidungsgemeinschaft aus Liebe. Wir sind Familie. Und wo wir das leben, da wird die Schönheit von Gemeinde für uns und für andere Menschen spürbar und erlebbar werden. Und wenn wir das wollen, kommen wir nicht drum rum, verbindliche Agape-Liebe miteinander zu leben und Zeit miteinander zu verbringen. Wir müssen uns kennenlernen, immer besser. Und jetzt habe ich lang genug geredet. Deswegen möchte ich jetzt Folgendes tun. Ich möchte euch nochmal in Austausch bringen. Ich möchte, dass ihr jetzt mal, wir singen jetzt noch nicht das nächste Lied, das kommt gleich. Ich möchte jetzt 5 Minuten, ihr sitzt gerade so schön beieinander und ihr habt euch auch schon 2-mal umgeguckt, jetzt wisst ihr sogar, wer neben euch sitzt oder hinter euch und vor euch. Ich möchte euch bitten, Folgendes zu tun. Kommt mal ins Gespräch. Am besten mit Menschen, die ihr noch nicht kennt. Lernt euch kennen, sagt euren Namen, wo kommt ihr her, was sind eure Hobbys, eure Interessen, kommt kurz ins Gespräch, lernt euch kennen. Und wenn ihr euch schon kennt, dann bitte ich euch, dass jeder mindestens eine Sache erzählt, die der andere noch nicht weiß. Das ist jetzt die Herausforderung für die Ehepaare, die so schön zusammensitzen. Aber ich wette, es gibt was. Denkt an eure Kindheit, eure Jugend oder an Sehnsüchte und Wünsche, die ihr habt. Eine Sache, die der andere noch nicht weiß. Kommt ins Gespräch und lasst uns so lernen, einander kennenlernen und beginnen, Agape-Liebe zu leben und zu merken, wie es unser Leben und die ganze Welt verändert. Und jetzt sage ich ganz bewusst heute mal nicht Amen, sondern habt gute Gespräche. Und die Orgel wird dann nachher unsere Gespräche dann abbinden. Wir werden im Gottesdienst das Ende des Gottesdienstes feiern. Also, unterhaltet euch, bitte. Thank you.